Liebe Geschwister, es freut mich, dass ich heute wieder vor Ihnen stehen darf. Wir haben einiges hinter uns. Ein bewegtes Jahr. Ein Jahr, wo viel passiert ist. Und auch dieses Jahr wird sich einiges so zeigen. Wir feiern das Jubiläumsjahr. Aber als ich so auch mal meine Gedanken ein bisschen darauf gerichtet hatte, wurde mir auch klar, dass es auch ganz klar sein sollte, wo unsere Basis liegt. Und unsere Basis liegt natürlich in unserem Herrn Jesus Christus. Deswegen sind wir heute hier. Deswegen ist das Mutterhaus auch in 1932 gegründet worden zur Ehre Gottes. Aber warum ehren wir Gott? Also, was ist der Basis? Und diese Basis, die haben wir gerade gesungen, liebe Geschwister, nämlich Jesus, das Opfer für Sünder. Das ist für mich der Basis von unserem Glauben. Aber bevor wir jetzt zum Eingemachten gehen, vielleicht mal eine kleine Introduktion. Weil ich wurde nämlich letztes Jahr darauf aufmerksam gemacht, auf einen Brauch, welcher in Thailand manchmal in Anspruch genommen wird, wenn Menschen sich gestritten haben. Einmal im Jahr, wenn die Regensaison zu Ende gegangen ist, können die Menschen sogenannte Wunschkörbe auf den vielen Flüssen fahren lassen. Und diese Körbe sind gemacht aus Bananenblättern und können deswegen auf dem Wasser treiben. Also, was für Wünsche werden denn treiben gelassen? Ein Wunsch könnte zum Beispiel sein, dass die bestehenden Unstimmigkeiten mit anderen keinen weiteren Einfluss haben auf ihr Leben. Im überwiegend buddhistisch geprägten Thailand glaubt man nämlich daran, dass negative Handlungen und Entscheidungen bestehen bleiben. Also man kann die nicht wegnehmen, wegtun, und es gibt keine Vergebung im christlichen Sinne. Man nimmt also sozusagen seine Last mit in das Leben, was danach kommt. Also so glauben die das. In diesem Sinne ist ein Wunschkorb also nur eine temporäre Lösung für die Last, die Menschen auf sich laden. Im Gegensatz zu den Wunschkörben möchte ich heute mit Ihnen über eine dauerhafte, uneingeschränkte Versöhnungsmöglichkeit nachdenken, über die Hebräer 9 uns berichtet. Und keine Angst, ich werde nicht das komplette Kapitel lesen mit Ihnen. Das ist zu lange. Also ich spreche von der Versöhnungsmöglichkeit, welche uns durch Jesus Christus gegeben wird. Er starb für unsere Sünde, damit wir Gott versöhnt werden konnten. Und obwohl diese Aussage für uns Christen zentral steht in unserem Glauben, und wir vielleicht schnell so einen Satz aussprechen können, er starb für meine Sünde, ist es wichtig, manchmal kurz innezuhalten und zu schauen, was es genau bedeutet, dass Jesus Christus für uns persönlich gestorben ist. Ich kann reden über Jesus Christus, was er für die Welt getan hat, aber es wird persönlicher, wenn Sie sich selbst darin natürlich beziehen, in die Heilsgeschichte. Nun, der Autor des Hebräerbriefes, der hat sich auch mal Gedanken gemacht über Jesus als Opfer der Sünde. Und er hat auch versucht, die hebräische Gemeinde zu erklären, wie sie anhand von wichtigen jüdischen Beispielen das Opfer Christi verstehen können. Und dafür knüpft er beim Vorstellungsvermögen seiner Zuhörer an. So spricht er am Anfang von Kapitel 9 erst über das Bild der Stiftshütte und macht deutlich, dass trotz der Hinweise für die Einrichtung des Zeltes der Weg ins eigentliche Heiligtum nicht ohne weiteres geschehen kann. So trotz, dass man sich an den Regeln hält, kann man nicht ohne weiteres so vor Gott treten. Im zweiten Teil des Kapitels spricht der Schreiber dann über Reinheit und wie dieses Thema im irdischen und himmlischen Sinne verstanden werden kann. So wie die Stiftshütte ein wichtiges Symbol für das Judentum ist, so ist Reinheit der Lebensstil, der dazugehören sollte. Seit den mosaischen Gesetzen wird dem Volk Israel immer wieder nahegelegt, wie sie zu leben haben und wie sie reine von unreinen Sachen unterscheiden können. Damals ging der Hohepriester einmal im Jahr unter strengen hygienischen Bedingungen in das Allerheiligste. Und hier wurden Tieropfer gebracht für die Sünde von Israel. Beide Bräuche werden in Hebräer 9 besprochen. Aber durch das Opfer von Jesus Christus gibt es nun einen Unterschied zwischen dem irdischen und himmlischen Ebene. Generell spricht der Autor im zweiten Teil von Hebräer 9 vier wichtige Punkte an in Bezug auf das Opfer Christi. Und ich nenne sie mal für ihn. Christus wurde Mittler eines neuen Bundes durch die Gabe seines Opfertodes. Das ist der erste Punkt. Zweitens, Christus war sowohl das Opfer als auch der Hohepriester, der es darbrachte. Drittens, als Opfer ist das Opfer Christi den wiederholten Tieropfern des Sinai-Bunds überlegen. Und viertens und letztens, der Opfertod Christi ist daher sowohl für die Errettung wirksam als auch unwiederholbar. Ich werde mit Ihnen all diese Punkte Schritt für Schritt besprechen. Und hoffentlich am Ende haben Sie auch für Sie sich wieder etwas klarer, was es genau bedeutet, laut der Hebräer-Autor, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist. Weil wir werden das auch noch verpersönlichen miteinander. Also erstens, Christus wurde Mittler eines neuen Bundes durch die Gabe seines Opfertodes. Der Mittler eines neuen Bundes. Wieso ein neuer Bund? Na, es gab mal einen alten Bund, worüber wir kurz miteinander reden werden. Der alte Bund wurde geschlossen zwischen Jahwe und Mose als Leiter der Israeliten auf dem Berg Sinai. Das war der alte Bund. Als der Prophet Jeremia dann später prophezeite, dass es ein neues Bündnis geben würde, war dies natürlich eine große Sache. Reichten die Gesetze nicht mehr aus? Hatte Gott es sich anders überlegt? Lassen Sie uns kurz die Worte von Jeremia hören, welche schon seit Jahrhunderten prophezeit wurden. Und Sie können dies nachher später zurücklesen in Jeremia 31, Vers 31 bis 34. So, ich lese aus Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten anzuführen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israels schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkennen den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Zusammengefasst hat Gott Großes vor mit seinem Volk und möchte durch ein neues Bündnis die Sünden der Menschen vergeben. Da steht sogar, dass er, unser Herr, bereit ist, unsere Sünde nimmermehr zu gedenken. Also er denkt nicht mehr daran. Also was für eine Liebe spricht aus dieser Aussage? Mit der Prophetie von Jeremia in Gedanken schreibt der Autor des Hebräerbriefes in Kapitel 9 über das Opfer Christi und vergleicht die Tieropfer mit dem Opfer, was Christus gebracht hat. Weil natürlich aus der jüdischen Tradition war man gewohnt, die Tieropfer als Vergebung der Sünde zu betrachten. Aber jetzt stellt er Jesus Christus da gegenüber. Und damit wird aber gleichzeitig das Irdische gegenüber dem Himmlischen gestellt. Und jetzt lese ich aus Hebräer 9, Vers 11 bis 15. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon Blut, das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufene das verheißene ewige Leben empfangen. Ich übersetze das vielleicht mal an mich. Ich sage das mal in andere Worte. Anders gesagt, wollte Gott eine Fortsetzung seiner Heilsgeschichte machen. Allerdings ging das nicht ohne Opfer. Und zwar ein Opfer, das eine dauerhafte Erlösung von Sünden bewirken sollte. Und dies bringt mich zum zweiten Punkt von heute. Christus entschied sich, selbst das Opfer zu werden. Und in Hebräer 9, Vers 26 steht dann, nun aber am Ende der Zeit ist er ein für allemal erschienen und durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Sein eigenes Opfer. Und wenn man sich nicht auskennt in der Bibel, ist es sehr schwierig, so eine Bibelstelle zu verstehen. Warum sollte jemand sich opfern für die Vergehen anderer Menschen? Warum sollte ich zum Beispiel für die Sünde von Schwester Etelka sterben? Ja? Oder an so Schwester Charlotte da hinten würde vielleicht sterben für Eveline Lofink. Warum soll man das machen? Schlicht und ergreifend sagt Johannes 3, Vers 16 dazu, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also warum stirbt Jesus Christus für unsere Sünde, oder warum hat er das getan? Entschuldigung. Weil er uns geliebt hat. Er hat uns mehr geliebt als sein eigenes Leben. Er hat uns mehr geliebt als alles, was er besaß. Er hat uns mehr geliebt, als dass er vielleicht den Drang hatte zu leben. Und niemand anders konnte das bringen, was Jesus Christus uns gebracht hat. Er war bereit, das Opfer zu bringen, was kein Kuh, kein Kalb, kein nichts, ja, uns bringen konnte, was uns dauerhaft von der Sünde erlösen konnte. Und Christus wusste das. Er wusste die Wille des Vaters. Und er war bereit, bis zum Ende dieser Wille nachzufolgen. Und deswegen ist er für unsere Sünde gestorben. Aber vielleicht fragen Sie sich noch immer, warum so ein Opfer wie dieses? Warum denn wohl? Und der Hebräerschreiber hatte da schon mit gerechnet und erklärt dies mit dem folgenden Beispiel. Und das steht in Hebräer 9, Vers 16 bis 18. Und ich lese das wieder vor. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Und später schreibt er dazu in Vers 22, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Anders übersetzt, die ultimative Erbschaft von Jesus Christus ist die selbstlose Liebe, welche uns zuteil werden darf, wenn wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden. Ich wiederhole das nochmals. Die ultimative Erbschaft, das ultimative Testament von Jesus Christus ist seine selbstlose Liebe, welche uns zuteil werden darf, wenn wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden. Und gleichzeitig bedeutet diese heiligende Liebe, dass Gott bereit ist, uns zu vergeben für unsere Sünde und Schuld. Und gleichzeitig war Christus auch der Hohepriester, der das Opfer darbrachte. Das ist auch komisch, oder? Und das steht in Hebräer 10, Vers 12. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht, das ewiglich gilt und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Anders gesagt, das Opfer Christi ist etwas ganz Besonderes. Das kann man nicht nachmachen, das kann man nicht wiederholen. Und was auch im dritten und vierten Punkt zum Ausdruck gebracht wird, weil da das Opfer Christi eine himmlische Natur hat und nicht nur irdisch war, so wie die Tieropfer, ist es alle anderen Opfer weitaus überlegen. Das war manchmal ein Diskussionspunkt damals. Und außerdem ist sein Opfertod daher sowohl für die Errettung wirksam, als auch unwiederholbar. Es ist unwiederholbar. Und der Hebräerschreiber bringt dies genau auf den Punkt mit den letzten drei Versen von Kapitel 9. Und die lese ich wieder kurz vor. Ich lese ab Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft bleiben müssen von Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Zeit ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und jetzt mal in der Praxis. Was bedeutet diese theologische Auseinandersetzung für Ihr Leben? Was bedeutet es für Sie, dass Jesus Christus für Ihre Sünde gestorben ist? Ganz persönlich. Nun, vielleicht sind Sie dazu geneigt, gedanklich irgendwelche Opfer zu bringen oder Wunschkörbe gedanklich fahren zu lassen, wenn Sie meinen, etwas Falsches gemacht zu haben. Ach, wie kann ich es wieder gut machen mit dieser oder jener? Ah, das war nicht so schlau, was ich damals getan habe. Wie kann ich das wieder zurechtbeugen? Welche persönlichen Gründe Sie auch dafür haben, zum Beispiel Selbstakzeptanz oder Angst für Ablehnen, die Liebe Gottes und seine Gnade können Sie nicht beeinflussen. Egal was Sie tun. Die Liebe Gottes und seine Gnade können Sie nicht beeinflussen. Nur durch Jesus Christus ist diese Gnade uns gegeben worden. Nur durch sein Opfer sind wir frei von Sünde und Schuld. Und durch Christus sind wir eine neue Beziehung zu Gott eingegangen und dürfen uns in Gottes Gnade angenommen fühlen. Ich sage das nochmals, durch Christus sind wir eine neue Beziehung zu Gott eingegangen und dürfen uns in Gottes Gnade angenommen fühlen. Tun Sie das auch. Fühlen Sie sich angenommen in Gottes Gnade, in seiner Liebe. Oder kommt immer mal wieder ein Ja, aber? Sind sie angenommen oder nicht? Sind sie errettet durch den Opfertod von Jesus Christus oder nicht? Und das ist eine grundsätzliche Überlegung, die wir alle stellen sollten. Und machen sollten. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen ein Zitat von Charles Spurgeon vorlesen, der eigentlich das genau auf den Punkt bringt. Und in 1892 schrieb dieser Bruder, der natürlich schon längst im Himmel ist, schrieb er eine Predigt mit dem Thema Christi, einziges Opfer für die Sünde. Ich habe das so auf Englisch übersetzt. Und teilte seinem Publikum Folgendes mit. Hat Christus deine Sünde beiseite gelegt? Wenn ja, sei so glücklich, wie die Tage im Sommer lang sind. Und sei so hell, wie der Garten im Juni fröhlich ist. Singe wie Engel, du hast mehr zu singen als Engel. Denn nie schmeckten sie erlösende Gnade und sterbende Liebe. Sie ging nie verloren und wurde daher nie gefunden. Nie versklavt und daher nie erlöst. Gott in Menschenfleisch ist für dich gestorben. Gott hat dich geliebt, damit er für dich an einen Baum genagelt wurde. Du hast gesündigt, aber heute bist du, als ob du nie gesündigt hättest. Wer gewaschen ist, ist bis ins kleinste Detail rein. Und ihr seid gewaschen. Oh, ich sage es noch einmal. Lass dein Herz Halleluja schlagen. Lassen Sie Ihren Puls sagen, segne, 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 segne dem Herrn. Mögen Sie in dieser Zeit den Grund ewiger Freude spüren in den Worten, welche Sie gerade gehört haben. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, heute haben wir einiges gehört, über was es genau bedeutet, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Und Herr, nur durch deine Gnade und deine Liebe dürfen wir gerade vor Gott stehen. Danke für dein Opfer, das du für uns gebracht hast. Danke, dass es auch unwiederholbar ist und dass wir Menschen es auch nie bewirken und beeinflussen können. Danke, dass es vollbracht ist, dein Opfer. Danke, dass wir uns angenommen fühlen dürfen. In deiner Gnade. Wir dürfen sein, so wie wir sind, in deiner Liebe, Herr Jesus Christus. Lass uns das dann auch leben. Herr, nicht immer mit Ja, Aber und Wünschkörbe ankommen vor deinem Thron. Herr, und ja, es ist gut, Sachen zurecht zu biegen. Herr, Sachen, die wir falsch gemacht haben, dazu gerade zu stehen. Aber Herr, deine Gnade können wir uns niemals verdienen. Die wurde uns durch deinen Tod gegeben und durch den Glauben, den wir jetzt in dir haben. Danke für dein Opfer. Und danke für die Befreiung, Herr, dass wir frei sein dürfen. Herr, danke für deinen Opfertod. In Jesus' Namen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns als Schwäche, gleich noch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Möge die Liebe Christi, die höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne bewahren und möge sie geleitet werden durch den Heiligen Geist mit Weisheit, mit Liebe und mit Kraft, die nur aus Jesus Christus geholt werden kann. Möge Gott ihre Wege begleiten und sie unterstützen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.